Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute freue ich mich ganz besonders, dass du da bist, denn das bedeutet wahrscheinlich, dass du dich entschieden hast, einen geisteswissenschaftlichen Blog ins Leben zu rufen. Und das finde ich schon mal richtig, richtig gut. So, und jetzt ist natürlich die erste Frage, wenn du dich dazu entschieden hast zu bloggen, welche Blogplattform für dich als Geisteswissenschaftler besonders geeignet ist. Und genau diese Frage möchte ich heute für dich beantworten. Im Grunde genommen hast du drei Möglichkeiten, wenn du geisteswissenschaftlich bloggen möchtest. Entweder du entscheidest dich für eine kommerzielle Plattform, also bei der es sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Angebote gibt, um einen Blog zu veröffentlichen. Oder du entscheidest dich auf Hypothesis zu bloggen, also damit meine ich de.hypothesis.org. Alle Links gibt es natürlich wie immer auf meinem Blog lieberliterarisch.de bei den Shownotes zu dieser Folge. Und diese Plattform, also hypothesis.org, wurde extra dafür ins Leben gerufen, dass Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen ihren Blog veröffentlichen können und eben auf diese Weise auch eine Community von Gleichgesinnten erreichen können. Und eine weitere Möglichkeit ist es, einen Blog selbst zu hosten. Dafür müsste man sich eben einen Serverplatz anmieten. Das kann man aber inzwischen bei zahlreichen Anbietern machen. Oder man kann sich natürlich auch einen eigenen Server installieren, wenn man die technischen Fähigkeiten hat. Ich selber habe die erste Möglichkeit, also kommerzielle Blogplattform, und die letzte Möglichkeit ausprobiert, also auf dem selbst gehosteten Blog. Da blogge ich ja jetzt auch. Und über Hypothesis habe ich mich umfassend informiert. Also ich habe da mal Workshops besucht oder auch Vorträge gesehen auf Konferenzen und so weit nachrecherchiert, dass ich dir jetzt für alle drei Möglichkeiten die 5 großen Vorteile und die 5 großen Nachteile aufzählen kannst, sodass du dich am Ende dieser Folge ganz leicht für eine der 3 Varianten entscheiden kannst. Los geht's mit den kommerziellen Blogplattformen. Also damit meine ich WordPress, Blogger, ehemals Blogspot oder Tumblr, und es gibt auch noch mehr. Ne? Jimbo ist, glaube ich, noch eine, Wings ist noch eine. Also es gibt eine ganze Reihe inzwischen an kommerziellen Firmen, die eben auch die Möglichkeit anbieten, einen kostenlosen Blog zu veröffentlichen. Ich selbst habe ausprobiert WordPress.com, Blogger und Tumblr. Und für mich waren die 5 größten Vorteile die jetzt folgenden. Erstens, es ist nicht so leicht, wie einen Blog auf einer kommerziellen Blogplattform zu veröffentlichen. Also wirklich, diese Plattform machen dir den Einstieg so leicht. Mit ein paar wenigen Klicks hast du deinen Account eingerichtet, dann kriegst du meistens noch eine Tour, wie du eben dann weitermachen kannst, wie du dein Design ausprobieren kannst, wie du das alles verwalten kannst, wie du Kommentare verwalten kannst, wie du deinen Artikel anlegst, also für alles. Du wirst so richtig an die Hand genommen und es ist alles wirklich ganz einfach. Vorteil Nummer 2, es ist eine komplett kostenfreie Variante, also du kannst es schaffen, auf diese Weise ohne jegliche Kosten zu bloggen. Du kannst aber auch Zusatzoptionen buchen und auch das ist irgendwie ganz schön. Also wenn du sagst, okay, ich möchte eigentlich einen grundsätzlich kostenfreien Blog haben, aber bestimmte Optionen, die gönne ich mir schon. Ich möchte, dass das einen eigenen Domainnamen hat zum Beispiel, dann kannst du das eben da dazu buchen als Zusatzoption. Dritter Vorteil ist, dass du einen ziemlich leichten Community-Aufbau erleben wirst, denn WordPress und Tumblr und Blogger haben so ein paar Features, die eigentlich eher so sozialen Netzwerken zugehören oder die eher an soziale Netzwerke erinnern. Und man kann als Nutzer dieser Plattform auch anderen Bloggern sehr leicht folgen und daraus folgt natürlich auch, dass andere Nutzer auch dir sehr leicht folgen können. Und dann hat man auch noch den Vorteil, dass teilweise diese Blogplattform einzelne Blogs featuren. Also wenn man sich dort anmeldet, dann werden ja häufig als erstes Blogs vorgeschlagen, denen man folgen kann, damit man eben auch so ein bisschen Übersicht bekommt. Und das sind die gefeaturten Blogs. Und zu einem dieser Blogs kannst du eben auch werden, was dazu führt, dass deine Leserzahlen enorm ansteigen. Vierter Vorteil ist, dass du auf diesen Plattformen eine ziemlich kommentierfreudige Community hast. Das resultiert natürlich so ein bisschen aus dem vorigen. Also alles ist eher so ein bisschen wie ein soziales Netzwerk vom Feeling her. Und da lassen die Leute eben auch gerne Kommentare. Und die Hemmschwelle ist einfach nicht so groß, auch selber bei anderen Bloggern Kommentare zu hinterlassen und sich so eben zu vernetzen. Fünfter Vorteil dieser großen Plattform ist, dass sich hier eine extrem hilfsbereite Blogger-Community befindet. Also das war für mich immer eine der schönsten Seiten, als ich noch auf einer dieser Plattformen gebloggt habe. Also ich habe ja, wie gesagt, alle ausprobiert, aber bei einer bin ich dann hängen geblieben. Und diese Vernetzung, die ich da erfahren habe mit anderen Blogger-Kolleginnen, die war schon was Besonderes, weil diese Community eigentlich alles zur Verfügung stellt. Tipps und Tricks für den Umgang mit dem HTML-Code oder individuell erstellte Logos oder man macht gegenseitige Gastartikel. Also man findet eigentlich für jedes Problem irgendwo Hilfe in dieser Blogger-Community. Und das Prinzip ist dann einfach, eine Hand wäscht die andere, aber es müssen nicht immer die gleichen beiden Hände sein. Also wenn du dir von dem einen Blogger Hilfe holst, dann musst du eben nicht diesem Blogger sofort auch was zurückzahlen. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Geld, sondern was Ideelles. Sondern es reicht eben, dass du auf deinem Blog auch etwas zur Verfügung stellst, dass du was von deinem Wissen teilst, dass du Tipps und Tricks teilst oder irgendwie was. Ne? Also dass einfach jeder ein bisschen was in die Community reingibt und sich dafür eben auch was rausholen kann. Und das habe ich immer als ein sehr, sehr besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl eigentlich empfunden. Und deswegen macht es eben auch sehr viel Spaß, dazu eben selber auch was beitragen zu können. Erster großer Nachteil, also jetzt wenden wir uns den Nachteilen zu, ist, es liegt auf der Hand, Big Brother is watching you. Also Blogger gehört zu Google, Tumblr gehört zu Yahoo und WordPress ist für sich selbst ein ziemlich großes internationales Unternehmen. Also man muss es einfach sagen, wenn du auf einer von diesen Plattformen bloggst, musst du dir bewusst darüber sein, dass du hier nicht alleine bist. Deine Daten liegen häufig auf nicht-europäischen Servern und das wäre ja noch nicht so schlimm, weil du entscheidest dich ja auch dafür, dort zu bloggen und nimmst es dann in Kauf in diesem Falle. Schlimmer ist aber, dass deine Abonnenten, also die Daten deiner Abonnenten, auch auf diesen nicht-europäischen Servern landen. Und du hast bestimmt schon von der neuen DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, gehört, die seit ungefähr einem Jahr jetzt in Kraft ist. Und für dich als Blogger bedeutet diese Neuerung eben zwei Dinge. Erstens, du musst dich kritisch mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen, da führt kein Weg mehr dran vorbei. Und zweitens musst du eben genau offenlegen, deinen Lesern gegenüber, was mit ihren Daten passiert. Und letztendlich können die Leser dann natürlich entscheiden, also du musst sie darüber informieren. Ich blogge hier auf Blogger, das gehört zu Google. Das heißt, wenn du meinen Blog abonnierst, landen deine Daten auf Google-Servern, auf nicht-europäischen Servern. Und dann entscheiden letztendlich die Leser, ob sie das in Kauf nehmen oder im schlimmsten Fall, also aus deiner Sicht als Blogger, entscheiden sie sich eben dagegen, regelmäßig auf deinem Blog unterwegs zu sein, abonnieren dich nicht, folgen dir nicht, lassen keine Kommentare bei dir, weil sie eben ihre Daten hier nicht lassen möchten. Zweiter großer Nachteil ist, du hast nur eine beschränkte Anzahl an freien Designs. Also natürlich variiert das nach Plattform, aber es gibt bei keinem der drei großen Anbieter unendlich viele sogenannte Themes, also das, was letztendlich als Vorlage dafür gilt, wie dein Blog aussieht, for free. Ja, und um dieses Problem abzumildern, ich habe schon gesagt, diese Blogger-Community ist wirklich unglaublich hilfsbereit. Es bieten viele Blogger freie Templates an für die unterschiedlichen Plattformen, die du dir auch installieren kannst. Ne? Also selbst wenn du halt innerhalb deiner Plattform nur eine gewisse Anzahl hast, kannst du dir trotzdem andere Templates suchen. und bei dir installieren. Aber das geht meistens nur, wenn du wenigstens so ein paar Grundkenntnisse im HTML hast, also wenn du auch in den Code reinschauen kannst und dich da so ein bisschen auskennst. Denn sonst braucht es wirklich Stunden, sich da erstmal einzufuchsen und das dann auch so zu integrieren, dass es eben am Ende gut und richtig aussieht. Ähnliches Thema, dritter Nachteil, du hast hier nur beschränkte Möglichkeiten zur Anpassung deines Blogs. Und ich muss echt sagen, ich habe lange Abende, wahrscheinlich sogar halbe Nächte, damit verbracht, irgendwelche kleinen Details an meinen freien Blog-Templates anzupassen. Und das ist eben nicht ganz so einfach, weil diese großen Anbieter den Code oft relativ versteckt halten. Also man muss erstmal suchen, wie komme ich überhaupt in den Code rein. Und dann muss man eben auch nochmal gucken, wo man das findet. Also die Dokumentation ist eben auch nicht so offen, wo man das findet, was man ändern möchte. Und vor allem am Anfang, als ich noch gar nicht so gut HTML lesen konnte, habe ich mir dabei so oft das ganze Design zerschossen. Und das passiert immer, wirklich. Immer erst, nachdem man schon 9 von 10 Details fertig hatte, die man ändern wollte, beim 10. Also du hast 9 fertig, versuchst das 10. Detail zu bearbeiten und bam, Design völlig kaputt. Und nein, natürlich hatte ich nicht nach jedem der 9 Details, die ich vorher erfolgreich verändert hatte, ein Backup gemacht. Tja, ich muss nicht lange drum rumreden. Also es ist mühsam. Ich musste ganz wieder von vorne anfangen. Und es ist einfach kein Spaß. Vierter Nachteil, ich habe ihn vorhin schon kurz nebenbei erwähnt, aber er verdient einen eigenen Punkt. Und das ist das Dilemma mit dem Datenschutz. Die neue Datenschutzgrundverordnung hat damals, also vor einem Jahr, als sie rauskam, die Bloggerwelt tatsächlich ziemlich erschüttert. Und für mich war sie tatsächlich der Grund, meinen langjährigen Blog den hatte ich über lange Jahre gepflegt, bei Blogger zu schließen, weil ich einfach nicht zu diesem Gefühl gekommen bin, dass ich mit diesem Blog 100% mit den neuen Verordnungen konform sein kann. Also, dass ich das einfach nicht hinkriege, an diesen Punkt zu kommen, wo ich denke, okay, ich habe mich nicht nur bemüht, diese Verordnung einzuhalten, sondern das passt jetzt auch so. Und das kommt daher, dass eben die vorinstallierten Features, also es gibt auf diesen Blog-Plattformen meistens bestimmte vorinstallierte Features und die kann man nicht deinstallieren. Und so hat man dann am Ende Plugins im Blog, die man vielleicht noch nicht mal haben möchte, man kann sie aber nicht irgendwie rausnehmen aus dem Blog. Man kann sie nicht deinstallieren. Und das Paradebeispiel ist dafür das Plugin Jetpack bei WordPress.com. Und das ist dafür bekannt, dass es viele Funktionen hat, die datenschutzrechtlich bedenklich sind. Und man sieht es noch nicht mal als Laie sofort. Also die sind noch nicht mal so benannt oder beschrieben, dass man sofort auf den Gedanken kommt, oha, das könnte bedenklich sein. Also mich hat es zum Beispiel überrascht, dass der von Jetpack eigentlich ziemlich angepriesene Spam-Schutz aus datenschutzrechtlicher Sicht also einfach mal so gar nicht geht, weil hier IP-Adressen analysiert werden. Denn wie funktioniert dieser Spam-Schutz? Klar, es werden bestimmte IP-Adressen geblockt. Ohne die IP-Adressen zu analysieren, könnte man das nicht machen. Und die IP-Adressen sind aber eben persönliche Daten. Und das ist höchst bedenklich. Fünfter Nachteil ist für mich, dass diese Blog-Plattform zumindest teilweise oder zumindest zeitweise Werbung schalten. Ich habe schon gesagt, das ist eigentlich eine der wenigen Möglichkeiten, einen komplett kostenfreien Blog zu führen. Das heißt, die Plattformen sind für Nutzer kostenfrei, aber sie müssen sich natürlich selber irgendwie finanzieren. Und darum schalten sie, also zumindest einige von ihnen und einige machen das auch so von Zeit zu Zeit, Werbung auf deinem Blog. Und du kannst dich nicht selber dagegen entscheiden. Oder du kannst dich andersrum ausgedrückt nicht dafür entscheiden, dass dein Blog werbefrei sein soll. Und außerdem verdienst auch nicht du als Bloggerin mit dieser Werbung, sondern eben nur die Plattform. Und wer steckt hinter der Plattform? Die großen internationalen Konzerne. Für mich ist das eindeutig ein Nachteil. Wann sollte man trotz dieser Nachteile eine dieser großen Blogplattformen nutzen? Also ich finde immer, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man langfristig bloggen möchte, dann sind diese großen Blogplattformen trotz ihrer Nachteile prima. Der Einstieg ist hier eben leicht gemacht und genauso schnell kannst du im Prinzip auch wieder aufhören. Also kannst erstmal ausprobieren und gucken, ob du fürs Bloggen tatsächlich Feuer fängst, und wenn ja, dann kannst du später immer noch umsteigen. Und wenn du dich tatsächlich spontan dafür entscheidest, es mal mit einer dieser unkomplizierten Plattformen zu versuchen, jetzt aber nicht genau weißt, welche das eigentlich sein soll, ich habe mal einen Artikel dazu geschrieben, in dem ich auch die Vor- und Nachteile der drei hier genannten Plattformen, also WordPress, Blogger und Tumblr, zusammengefasst habe. Das kannst du natürlich nachlesen auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de. Und dieser Artikel hat den großen Vorteil, dass da schon ziemlich viele Kommentare zusammengekommen sind von anderen Bloggern, sodass du eben auch nochmal andere Meinungen dazu durchlesen kannst. Möglichkeit Nummer 2 ist ja das Bloggen auf de.hypothesis.org. Ich hatte anfangs schon erwähnt, dass diese Plattform extra dafür ins Leben gerufen wurde, dass geisteswissenschaftliche Blogger ganz ohne technische Vorkenntnisse mit dem Bloggen anfangen können. Also auch sehr, sehr unkompliziert, ähnlich wie bei den großen Plattformen. Und das klingt, muss ich sagen, wirklich nach einem rundum sorglos Paket. Aber es ist immer so im Leben. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Und jetzt muss ich nochmal betonen, ich habe es anfangs gesagt, aber ich möchte es hier gerne nochmal betonen, ich habe noch nie selber auf hypothesis.org gebloggt. Die Vor- und Nachteile, die ich dir jetzt aufzähle, sind also das Ergebnis von Recherchen und nicht wie oben von eigenen Erfahrungen. Vorteil Nummer 1 von hypothesis.org ist in meinen Augen, dass du in deiner eigenen Community bloggst. Und damit bist du dann auf der Plattform für Geisteswissenschaftlerinnen. Man findet hier außerdem auch zahlreiche andere wissenschaftliche Blogs von Kollegen und Kolleginnen und kann sich dann eben auch prima innerhalb der eigenen Community vernetzen. Du betreibst auf hypothesis.org kein eigenes Hosting, und das ist der Vorteil Nummer 2. Das bedeutet nicht nur, dass du komplett kostenfrei hier bloggen kannst, sondern es sind auch alle Themes, also alle Designs und alle Plugins vorinstalliert. Also du brauchst dich auch darum nicht kümmern. Du kannst dir einfach eins der Designs auswählen, die vorinstalliert sind. Und es gibt eben auch länderspezifische Unterdomains. Und für diese Unterdomains gibt es jeweils Teams, Redaktionsteams, die in ständigem Austausch mit der Community stehen und eben auch immer darauf gucken, ob diese Vorinstallationen eigentlich dem entsprechen, was so die Bedürfnisse der geisteswissenschaftlichen Blogger sind. Du kannst dich dann ganz auf deine Inhalte konzentrieren. Du musst nicht gucken, welche Plugins installiere ich. Du musst nicht recherchieren, welches Theme finde ich am schönsten, welches Design finde ich am besten, sondern du kannst dich ganz auf die Inhalte konzentrieren, ohne dich irgendwie ums Hosting kümmern zu müssen. Vorteil Nummer 3, es gibt häufig und regelmäßig Schulungen. Also hier kann ich auch nur wieder sagen, dass das Team von de.hypothesis.org sehr, sehr rührig ist. Auf Fachkonferenzen sind meistens Vertreter der Redaktion zu finden. Sie halten dort Workshops, bei denen man das Bloggen lernen kann. Ich habe selber schon mal mitgemacht bei einem dieser Workshops. Und das ist eine super angenehme Atmosphäre da. Da wird ganz geduldig erklärt. Also wirklich auch für Leute, die keine technischen Vorkenntnisse haben, wird da jeder Klick genau gezeigt. Also je nachdem, ne, auch wie die Kursteilnehmer so drauf sind. Da sind die sehr, sehr dynamisch und das macht einfach Spaß, bei diesen Workshops dabei zu sein. Vorteil Nummer 4, es gibt eine redaktionelle Betreuung der Plattform. Das bedeutet, es gibt ein Redaktionsteam, das sich regelmäßig durch die neuen Beiträge arbeitet, also regelmäßig neue Beiträge sichtet. Und du kannst als Einzelblogger dadurch zwar keine Rückmeldung bekommen, aber eben die Chance, dass dein Beitrag oder einer deiner Beiträge auf der Startseite gefeatured wird. Und das ist eine ziemlich einzigartige Gelegenheit, um neue Leser für deinen Blog zu gewinnen. Also wenn du Glück hast und dein Artikel gut ist, dann landest du bei de.hypothesis.org auf der Startseite als gefeatureter Blog und dadurch bekommst du natürlich schneller neue Leser. Fünfter Vorteil, und das ist wirklich ein Riesending in meinen Augen, denn wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird Datenschutz auf de.hypothesis.org blogübergreifend geregelt, also für die gesamte Plattform. Und ich sagte ja schon, dass Hypothesis.org so als Rundum-Sorglos-Paket entworfen wurde. Aber dies ist mit Abstand das wohl größte Problem, von dem dich die Plattform entlastet, also die Maßnahmen zum Datenschutz. Und das macht irgendwie auch Sinn, denn du hast ja keinen Einfluss auf die eingesetzten Plugins und es gibt eben auch diese redaktionelle Betreuung. Und darum ist eben auch die Datenschutzerklärung und alles, was damit zusammenhängt, von der Gesamtplattform geregelt. Und die betreibende Firma ist übrigens auch, die heißt Open Edition, eine französische Firma. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass diese Datenschutzmaßnahmen auch alle im Sinne der DSGVO sind. Denn es handelt sich ja um eine europäische Verordnung und Frankreich liegt ja auch in Europa, gehört ja auch zu Europa. Insofern kann man eben davon ausgehen, dass sie da an die gleichen Verordnungen gebunden sind, wie wir hier eben auch. Das klingt eigentlich schon mal alles ganz fantastisch, oder? Aber es ist, wie es ist. Es gibt auch hier natürlich ein paar kleine Nachteile und die kommen jetzt. Erster Nachteil ist, du hast hier nur sehr geringe Möglichkeiten zur Anpassbarkeit. Ich habe es bei den Vorteilen schon gesagt, du hast nur wenige Designs, die vorinstalliert sind und einige Plugins, die vorinstalliert sind, die du nutzen kannst. Und das entlastet dich natürlich von der Qual der Wahl. Aber in meinen Augen führt das eben auch dazu, dass die Blogs der Plattform nicht wirklich individuell gestaltet werden können. Und das Ganze sieht auch so ein bisschen konservativ. Also die Designs, die vorinstalliert sind, die sind auch sehr schlicht. Und ich finde das vom Optischen, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Zweiter Nachteil ist, was dir sehr leicht passieren kann auf hypothesis.org, ist, dass du so in deiner eigenen Blase, in deiner eigenen Community verschwindest. Denn die Blogs auf hypothesis.org sind, vielleicht nicht alle, aber doch zum großen Teil ziemlich wissenschaftlich geschrieben, also in ziemlich wissenschaftlichem Schreibstil. Sie richten sich aber eben auch nicht an ein allgemeines Publikum. Und falls du meine Podcast-Folge zum populärwissenschaftlichen Bloggen gehört hast, ich bin ein riesen Verfechter davon, dass man eben populärwissenschaftlich schreibt. Also dass man so schreibt, dass man auch eine breite Leserschaft erreichen kann, weil ich einfach finde, dass da draußen so viele Leser sind, die man für geisteswissenschaftliche Themen begeistern kann und die eigene Community, die ist ja schon begeistert, die muss man ja gar nicht mehr mitziehen. Und deswegen frage ich mich immer, also es ist zwar interessant auch, was die Kollegen schreiben und das auch zu lesen und zu sehen und sich eben auch zu vernetzen, aber trotzdem frage ich mich, wenn man noch mehr erreichen könnte, warum sollte man dann immer nur in der eigenen Blase schwimmen? Dritter Nachteil ist für mich, dass ich finde, dass man dem Leser so ein bisschen entrückt wird auf hypothesis.org. Klar gibt es hier auch die Möglichkeiten, den Blogs zu folgen und dass die Plattform den ganzen Datenschutz für dich abwickelt, habe ich ja eben noch als riesen Vorteil hingestellt. Das ist es auch, das nimmt dir wirklich eine Menge Arbeit ab, aber einen kleinen Nachteil hat es schon, denn damit liegen eben auch die Daten deiner Leser nicht in deinen Händen. Und ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit die Leserkommunikation über Newsletter total für mich entdeckt. Also das ist was mir total Spaß macht beim Bloggen, weil man darüber Leser richtig persönlich ansprechen kann. Und zum Teil bekommt man eben auch richtig persönliche Nachrichten da zurück. Und das ist irgendwie eine viel verbindlichere Basis als jetzt über soziale Netzwerke oder die normale Abonnieren- oder Folgenfunktion von Blogs. Und ich persönlich möchte diesen Aspekt eben einfach nicht mehr missen. Nachteil Nummer 4, du bist ans wissenschaftliche Thema gebunden. Hypothesis.org ist eine Plattform für geisteswissenschaftliche Blogger und damit entscheidest du dich eben auch dafür, dieses Thema zu bedienen. Und nehmen wir jetzt mal an, du bist vielleicht Studentin und eröffnest erstmal einen Blog bei hypothesis.org als studentisches Projekt und dann bloggst du da eine Zeit lang und dann merkst du, eigentlich würde ich gerne das Thema meines Blogs ändern. Ich möchte eigentlich ein bisschen weg von diesem Wissenschaftlichen und lieber so in den Bereich Online-Marketing zum Beispiel. Also ich greife jetzt einfach mal ein Beispiel aus der Luft. Und dann wäre eben plötzlich Hypothesis nicht mehr die richtige Plattform für dich. Dann müsstest du wieder ganz von vorne anfangen. Und zwar müsstest du dich dann erstmal nochmal wieder auf die Suche nach einer Blog-Plattform begeben. Und das würde dir eben mit einer anderen Plattform nicht so schnell passieren. Fünfter Nachteil ist für mich, dass man die Blogs auf hypothesis.org nur schwierig als Visitenkarte in der freien Wirtschaft nutzen kann. Also das ist eigentlich ein ähnliches Szenario wie das eben, nur dass ich hier eher meine, dass du deinen Blog als Visitenkarte nutzen kannst. Und wenn du es eben klug anstellst, so hilft dir der Blog nicht nur, solange du innerhalb des akademischen Bereichs deine berufliche Zukunft siehst, sondern eben auch, wenn du irgendwann was anderes machen möchtest. Also vor allen Dingen, wenn du noch studierst und dir noch gar nicht so sicher bist, ob die akademische Community, die wissenschaftliche Community auf Dauer das Richtige für dich ist, dann bietet es sich eigentlich an, sich nicht unbedingt an hypothesis.org zu binden. Denn mit der redaktionellen und thematischen Ausrichtung kannst du dir zwar eine prima Visitenkarte für die wissenschaftliche Community erstellen, aber wenn du da eben mal raus möchtest, dann ist es besser, wenn du einen breiten, wirksamen Blog vorweisen kannst. Und ich denke auch, dass ein solcher breiten, wirksamer Blog eben gleichzeitig auch eine gute Visitenkarte für die akademische Community ist. Noch einmal zusammenfassend, wann also solltest du auf hypothesis.org bloggen? Also wann solltest du dich dafür entscheiden? Ich denke, wenn du dich so wenig wie möglich mit technischen Dingen beschäftigen möchtest und wenn du dir einen leichten und kostenlosen Einstieg in das wissenschaftliche Bloggen wünschst, dann ist hypothesis.org genau das Richtige für dich. Und natürlich auch, wenn du schon fest in der wissenschaftlichen Community bist und da auch gerne bleiben möchtest und auch ganz sicher bist, dass das auf Dauer dein Weg ist. Und damit kommen wir zur dritten Möglichkeit, einen geisteswissenschaftlichen Blog zu führen. Und das ist es, den Blog selber zu hosten. Und du kannst es dir schon denken, und ich sage es auch gleich vorweg, für mich ist das der Königsweg, den Blog selber zu hosten, denn sonst würde ich das ja auch nicht machen. Also mein Blog ist auch selbst gehostet. Aber natürlich gibt es auch hierbei Vor- und Nachteile, und ich habe auch hier wieder 5 gesammelt, 5 entscheidende Vor- und Nachteile. Und hier kommen sie. Erster Vorteil ist für mich die Unabhängigkeit. Also hier bist du wirklich niemandem verpflichtet, hier bist du völlig frei. Du hast niemanden in deinen Daten drin, den du da nicht haben möchtest und auch nicht in den Daten deiner Leser. Denn beim selbst gehosteten Blog, den kannst du ja sogar auf deinem eigenen Server laufen lassen, wenn du das technische Geschick hast, da hast du also die absolute Kontrolle oder zumindest das absolute Wissen darüber, was, wann, wo mit den Daten passiert. Und du bist auch in deiner thematischen Ausrichtung völlig frei. Zweiter Vorteil ist, dass du hier sehr, sehr viele freie Designs hast, zwischen denen du wählen kannst. Zwar ist es meistens so, dass es immer eine etwas abgespeckte Variante gibt, die frei ist. Und wenn du mehr Features haben möchtest, dann musst du dann doch noch was bezahlen. Aber man kommt mit diesen freien Templates, ehrlich gesagt, schon richtig, richtig weit. Und es werden auch immer neue Designs entwickelt, sodass du dich auch öfter mal umentscheiden und neu erfinden kannst. Vorteil Nummer 3, du hast schier unendliche Möglichkeiten, deinen Blog anzupassen, und zwar durch Plugins. Du kannst deinen Blog ganz schlicht halten, du kannst ihn mit Widgets nur so zuballern. Vor allem kannst du aber ganz genau entscheiden, welche Funktionalitäten dir für deinen Blog wichtig sind, also welche Features du drin haben möchtest. Und natürlich kannst du auch alle Plugins ziemlich schnell wieder deinstallieren, wenn sie dir nicht mehr gefallen, oder wenn mal eine neue Datenschutzgrundverordnung um die Ecke kommt, kannst du eben Plugins ziemlich schnell dann auch rausnehmen aus deinem Blog und eben auch sicher sein, dass dann diese Funktionen, die teilweise in deine Daten eingreifen, nicht mehr in deinem Blog drin sind. Und dann kannst du dich eben auch schnell für andere Plugins entscheiden, die zum Beispiel datenschutzgrundverordnungskonform sind. Also nur, um mal so ein Beispiel zu nennen. Es kann aber auch einfach sein, dass dir ein Plugin irgendwann nicht mehr gefällt und du dann eben schnell auf ein anderes wechseln möchtest. Vorteil Nummer 4 ist für mich, dass alles auf deinem Blog mit deinem Wissen passiert. Also dadurch, dass du den Blog komplett neu aufsetzt, wenn du ihn beginnst, wenn du ihn startest, und alles, jede Funktionalität eigentlich einzeln installiert, kann es nicht passieren, dass dir plötzlich irgendwas reingrätscht, von dem du nicht weißt, was es tut. Also bei jedem Plugin sind in den Beschreibungen, steht auch drin, kannst du dir genau durchlesen, was da passiert, worauf die Funktionen zugreifen. Also du bist einfach über alles, was auf deinem Blog passiert, eigentlich mehr oder weniger automatisch bestens informiert, oder du musst dich damit auseinandersetzen. Fünfter Vorteil ist, dass du dein Content-Management-System frei wählen kannst, also das sogenannte CMS. Du kannst entweder WordPress als Software nutzen, um deine Beiträge einzupflegen, oder Drupal, oder es gibt auch noch ein paar andere, zwischen denen du wählen kannst. Das heißt, du kannst das nehmen, was für dich am besten zu bedienen ist und womit du am besten zurechtkommst, um deine Beiträge zu schreiben. Und damit sind wir auch schon bei den Nachteilen. Und der erste Nachteil ist, und das ist jetzt natürlich die Kehrseite vom ersten Vorteil, ich habe gesagt, hier ist man sehr, sehr frei und unabhängig. Und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass du dich um alles selber kümmern musst. Also du bekommst wirklich erstmal nur den Platz auf einem Server. Dann installierst du die Content-Management-Software, dafür musst du dich entscheiden. Dann installierst du einzelne Plugins für die Funktionalitäten, also alles, was du haben möchtest. Die Designs natürlich auch, die kommen dann mit dem CMS manchmal schon mit. Aber manchmal kannst du die eben auch selber installieren. Also jeder Schritt muss von dir selbst gemacht werden. Und dazu gehört eben auch, dass du regelmäßig Updates machst, dass du regelmäßig Backup machst. All solche technischen Details hängen dann halt auch an dir. Zweiter Nachteil ist, diese Variante des Bloggens geht nicht ganz ohne Kosten. Also egal, ob du den Blog auf deinem eigenen Server installierst, den du ja auch erstmal kaufen musst, oder ob du dich irgendwo einmietest und dann eben regelmäßige Kosten für den Speicherplatz hast, du musst am Ende ein bisschen was bezahlen. Das sind keine besonders hohen Kosten, aber sie sind eben da. Dritter Nachteil ist, dass du so ein paar technische Grundkenntnisse schon brauchst oder sagen wir mal, sie sind von sehr großem Vorteil. Ich habe es schon gesagt, du musst alles selbst installieren, jedes Update selber machen, jedes Backup selber machen. Manchmal musst du dir auch den Code anschauen für manche Funktionen oder du kannst was zum CSS hinzufügen. Also es ist schon von Vorteil, wenn du ein paar technische Grundkenntnisse hast und damit meine ich auch so etwas wie HTML lesen zu können. Nachteil Nummer 4 ist, dass du deine Community hier komplett selber aufbauen musst. Also du stehst halt mit deiner Seite ganz individuell und alleine da und musst dann selber gucken, wo Leser herkommen. Also klar kannst du dich indizieren lassen bei Suchmaschinen, klar kannst du Social Media Marketing betreiben, aber es ist eben auch ein großer Vorteil, wenn du das machst oder eigentlich musst du das schon fast machen. Also du musst irgendwie Leser auf deinen Blog ziehen, weil es eben keine soziales Netzwerk-Funktionalitäten gibt, wie auf den großen Blog-Plattformen zum Beispiel, sodass du eben automatisch auf andere Blogs stößt, denen folgen kannst, die folgen dir zurück und dass sich eben fast automatisch eine Community aufbaut. Das fällt hier eben alles weg und du musst alles alleine aufbauen. Nachteil Nummer 5 ist, dass der Erfolg hier niemals von heute auf morgen kommt. Also es hängt so ein bisschen mit Nachteil Nummer 4 zusammen, dass du die Community selber aufbauen musst. Und das bedeutet eben auch, dass du ein bisschen Geduld brauchst. Es dauert einfach, bis dein Blog bei den Suchmaschinen gefunden wird, zum Beispiel. Es dauert auch, bis du dir auf den Social-Media-Kanälen eine Community aufgebaut hast. Das passiert alles nicht von heute auf morgen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du einen Blog aufbaust oder aufsetzt. Dann haust du da irgendwie die ersten 10 Beiträge raus und dann hast du plötzlich Tausende von Lesern. Also so läuft es nicht. Du musst davon ausgehen, dass es langsam sich entwickelt. Und es ist eben auch so, gerade bei den Suchmaschinen gibt es eben auch bestimmte Dinge, die wichtig sind für ein gutes Ranking. Und dazu gehört eben auch Langlebigkeit. Viele, viele Blogs werden aus dem Boden gestampft und nach einem halben Jahr wieder als Blogleichen irgendwie ins Internet entlassen. Also niemand kümmert sich mehr drum. Und diesen Datenmüll, in Anführungsstrichen, also das können natürlich auch gute Archive sein mit interessanten Artikeln, aber trotzdem interessiert sich eine Suchmaschine eben nicht so für diese Blogs, die keiner mehr weiterführt. Das heißt, sobald dein Blog zum Beispiel die Einjahreshürde überschritten hat, wird er automatisch höher gerankt. Aber dafür musst du eben erstmal ein Jahr dabei bleiben. Und je länger du dabei bist, natürlich, desto besser verankerst du dich auch in der gesamten sogenannten Blogosphäre. So, ich habe jetzt genug geredet über Vor- und Nachteile von Blogplattformen und Möglichkeiten für geisteswissenschaftliche Blogger. Jetzt ist es an dir, einmal zu schauen, was passt zu dir, was möchtest du eigentlich selber, was schwebt dir vor? Geh nochmal genau in dich und überlege, wo du mit deinem Blog hin möchtest und dann entscheide dich für eine der Varianten. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge hier mit euch, die wirklich ganz, ganz, ganz anders sein wird. Denn da geht es wieder um ein kultur- und literaturwissenschaftliches Thema. Du darfst gespannt sein. Bis dann!